Carlos Sainz hatte laut diesen Rumors die Option zwischen Williams oder raus aus der Formel 1. Ladies and Gentlemen, herzlich willkommen zurück zum Undercut-Podcast. Es ist an der Zeit für eine wunderschöne Donnerstags-Episode. Ich habe Bock. Perke, hast du auch Bock?
Ich habe immer Bock.
Das will ich hören. Und damit würde ich sagen, Perke, wir haben einiges heute vor uns. Lass uns lieber reinstarten. Wir sind heute in der Episode ein bisschen mehr auf der Technikseite, gerade was die Reglements angeht. Aber keine Sorge, ob ihr nun erfahren in Technik seid oder nicht. Wir haben es natürlich versucht, so einfach wie möglich zu formulieren. Falls irgendetwas von diesen neuen Regulations nicht stimmen sollte, was wir erzählen, wir haben probiert, alles richtig durchzugehen. Falls nicht, schreibt uns einfach, dann korrigieren wir es in der nächsten Episode. Aber ich würde sagen, wir haben von unserer Seite aus einen ziemlich guten Job gemacht, Perke, was das angeht, um das möglichst sicher rüberzubringen.
Genau, aber dazu kommen wir gleich. Ich würde erstmal reinstarten mit unserer neuen Tradition. Tradition ist jetzt ein großer Begriff, wir machen es heute zum zweiten Mal. Aber die Frage der Woche, die kommt nämlich heute von Go-Kart Pole F1. Und zwar, seht ihr eine Perspektive für Albon? Wann wird er seine Karriere beenden und wo? Fährt er bis zum Ende bei Williams oder wechselt er noch? Zur Frage der Woche noch, ihr könnt gerne auf unseren Discord-Server kommen. Dort gibt es einen extra Channel mit Fragen an Paul und Perke, so heißt er. Und da könnt ihr immer eure Fragen der Woche reinschreiben und wir wählen uns dann eine aus. Jetzt war nicht so viel zum Auswählen, das war eigentlich die einzige Frage, die gestellt wurde. Aber, wie ich finde, eine sehr gute Frage, denn ich rede immer gerne über Albon. So einfach ist es. So, sehen wir eine Perspektive für ihn. Auf jeden Fall. Also Albon ist ein guter Fahrer. Ich habe vorhin unter der Dusche über diese Frage nachgedacht tatsächlich. Und ich bin für mich zum Schluss gekommen, dass Albon unter den Top 50% der jetzigen Formel 1 Fahrer ist. Mir sind keine 10 eingefallen, die besser sind. Ist natürlich Verstappen eingefallen. Beide Ferrari-Piloten, beide Mercedes-Piloten, beide McLaren-Piloten, Alonso.
Das sind die Disrespect gegen Stroll.
Das sind die 8 Piloten, die mir eingefallen sind, die jetzt besser als Albon sind. Das heißt für mich,
Yuki Tsunoda ist nicht besser für dich?
Yuki Tsunoda ist kein besserer Fahrer als Albon. Er performt diese Saison vielleicht besser, aber vom Ding her ist er kein besserer Fahrer. Das heißt, Albon Sandra ist für
Perez
mich
auch nicht?
Nein. Das heißt, für mich ist Albon der 9. beste Fahrer im ganzen Grid.
Und wenn der 9. beste auch nicht?
Nein. Albon ist für mich der 9. beste Fahrer. Auch wenn man bei Hülkenberg also und auch Perez sicherlich streiten kann.
Perez und Tsunoda kann ich verstehen. Den Hülkenberg-Call finde ich aber wild tatsächlich, wie Hülkenberg in diesem Haas performt.
Man kann definitiv drüber streiten, ob Hülkenberg besser ist. Ob Perez besser ist, kann man auch drüber streiten, finde ich.
Da gibt es nichts zu streiten.
Ich sehe Albon da definitiv davor. Und wenn es für den 9. besten Fahrer im ganzen Grid keine Perspektive geben würde, wäre es ganz schön traurig. Man muss dazu sagen, Alex Albon ist nicht mehr der Jüngste. Man hat zwar aus dieser Rookie-Klasse Lando Norris, George Russell, die definitiv jünger sind als er, aber George Russell ist jetzt mittlerweile schon 28 Jahre alt. Das ist schon ein etwas fortgeschritteneres Alter, sag ich mal. Ich würde es mir wünschen, dass er irgendwann noch mal einen Wechsel bekommt zu einem besseren Team, weil ich bin der Meinung, genau wie bei Yuki Tsunoda, dass Alex Albon ein super zweiter Fahrer für irgendein Top-Team wäre. Ob der Move irgendwann noch mal kommt, weiß ich nicht. Ob sich da noch mal eine Lücke auftut irgendwo, weiß ich auch nicht. Deswegen würde ich Stand jetzt eher so sagen, dass entweder Williams oder ein anderes Mittelfeldteam irgendwann zu Albon sagt, ja, komm noch mal zu uns. Und dass Albon nicht noch mal die Option oder die Chance in einem Top-Team bekommt. Aber er wird definitiv noch eine Weile uns erhalten bleiben, gehe ich von aus.
Also ich glaube, er wird auf jeden Fall noch bei Williams für eine Weile fahren. Ich meine, er hat ja jetzt extra seinen Vertrag verlängert, gerade in Bezug auf die Mercedes Power Unit, welche 2026 ja unfassbar gut sein soll. Das hat er ja auch begründet, dass das einer seiner Hauptgründe war, weshalb er sich überhaupt entschieden hat, bei Williams zu verlängern. Allerdings muss ich bedauerlicherweise sagen, würde ich nicht ganz übereinstimmen mit deiner Einschätzung für Albonos Zukunft, weil ich finde ja, dass Albon ein sehr talentierter Fahrer ist und sicherlich auch noch Verbesserungspotenzial hätte. Aber ich sehe auch einfach, dass die Formel 1 ein brutales Geschäft ist, wo man nicht viele Chancen bekommt und einfach viel, viel Glück haben muss. Das Problem, was ich hier sehe, ist, dass Alex Albon seine große Chance hatte. Und die war bei Red Bull damals, als er eben natürlich zu früh als Rookie hochgeholt wurde. Aber das war seine Chance, um zu zeigen, ey, ich bin so gut, ich verdiene mir diesen Top-Sitz hier. Und ich glaube, es wird wie mit Gasly sein, dass er sicherlich vielleicht jetzt noch bei Williams oder Alpine im Gasly-Fall eine Weile fahren wird. Ich meine, er hat ja jetzt eben erst seinen Vertrag verlängert. Aber ich glaube nicht, dass Alex Albon wirklich nochmal groß die Chance haben wird, sich irgendwo hin zu entwickeln, weil ihm bereits einfach diese Chance zum Beispiel von Red Bulls Seite aus gegeben wurde. Und ich auf der anderen Seite nicht sehe, wieso man einen Alex Albon zu einem der Top-Teams holen sollte aktuell. Und du musst auch weiterdenken, gerade wenn man bedenkt, dass ein Ollie Bearman oder andere Rookies nach oben kommen in die Formel 1 und sich dann in den Teams entwickeln, in den niedrigeren wie Haas oder eben Williams oder Stake oder wo auch immer. Und dann halt natürlich die Top-Teams, Mercedes, Ferrari, dann natürlich gucken, ey, wir haben jetzt junge Fahrer von unserer Akademie, die wir da reinsetzen können in die Top-Sitze, wie zum Beispiel ein Ollie Bearman bei Ferrari oder ein Kimi Antonelli bei Mercedes, dann wird Albon einfach overlooked werden. Und deshalb, ich glaube, der Zug für Alex Albon ist abgefahren. Da wird nichts mehr passieren wirklich. Und ich finde es zwar schade, aber ich denke, der Mann wird bei Williams seine Karriere beenden, maximal vielleicht noch einmal nach Williams wechseln. Aber Alex Albon wird definitiv nicht mehr bei einem Top-Team fahren, es sei denn, wir erleben eine kranke Silly-Season.
Ja, da sind wir ja relativ ähnlicher Meinung tatsächlich. Auch wenn wir beide, kann ich mich noch daran erinnern, als Lewis Hamilton diesen Stein ins Rollen gebracht hat, als sein Wechsel zu Ferrari verkündet wurde. Wir waren auch schnell dran, Albon oder zu sagen, ey, Mercedes, guckt euch doch mal Albon an. Wir waren beide auf dem Zug. Oder auf den Zug sind wir relativ schnell aufgesprungen. Aber letztendlich bin ich leider auch deiner Meinung, Top-Team wird es nicht mehr. Noch ein anderes Mittelfeldteam
vielleicht. Ich sehe halt keine Perspektive bei Albon, das ist das Problem. Weil es sind einfach nicht die Sitze verfügbar mit 10 Teams. Mit 11 wäre es wieder was anderes. Wenn Andretti dazukommen würde, würde es halt eine Chance mehr geben. Und wir wissen ja auch nicht, wie Andretti performen würde. Aber aktuell sehe ich einfach keine gute Perspektive bei Albon, die ihn von seiner jetzigen Situation bei Williams her upgraden würde.
Also sind wir uns einig, entweder Williams Karriereende oder noch ein anderes Mittelfeldteam und dann sind wir uns da relativ einig.
Perfekt. Das klingt doch nach was, Perke.
So, dann haben wir die Frage der Woche auch abgehakt und dann würde ich jetzt zu diesem angeteaserten technischen Teil kommen, nämlich genau. Die Reglements für 2026. Wenn ihr das optische nachvollziehen wollt nochmal, was wir darüber sagen, wie wir das Auto finden, das vorgestellt wurde, darüber haben wir letzten Donnerstag oder letzten Montag, haben wir Montag darüber geredet? Ja, ne?
Wir haben Montag darüber
geredet. In der letzten Folge, am Ende der Folge haben wir darüber geredet, wenn ihr unsere Meinung dazu hören wollt. Jetzt kommen wir komplett ins Technische. Was sind die technischen Neuerungen für 2026? Was verändert sich? Gibt es jetzt noch überhaupt ein DRS oder ist das komplett weg? Und ich würde
also sagen, womit fangen wir denn an? Vielleicht noch der kurze Disclaimer, wie gesagt, vorher. Wir beide sind jetzt auch nicht die ewig technisch affinsten.
Das ist richtig.
Und wir müssen auch ganz klar sagen, wir haben jetzt unser Bestes gegeben, das hier zusammenzufassen. Falls wir was vergessen, sagt es uns. Falls wir was falsch gemacht haben, sagt es uns. Wir sind immer gerne dazu bereit, neue Sachen zu lernen oder auch Fehler zu korrigieren, wenn wir welche machen. Aber ich würde mal sagen, Perke, wir fangen erstmal mit den zwei Dingen an oder dem einen Ding mit zwei Namen, was vielleicht wahrscheinlich den meisten im Kopf jetzt schweben wird, wenn man diese neuen Regulations mal gesehen hat oder grob überschaut hat, nämlich der X-Mode und der Z-Mode.
Ja.
Ich glaube, das sind so die zwei großen Namen, die jetzt wirklich im Raum schweben, wo man noch nicht ganz genau so weiß, wie die funktionieren. Und wir haben es jetzt mal wirklich versucht, recht simpel runterzubrechen, was es eigentlich ist. Ich würde sagen, wir fangen mit dem X-Mode an, oder?
Können wir gerne machen, ja.
Dann würde ich gleich mal anfangen. Funktion. Was ist die Funktion vom X-Mode? Der X-Mode reduziert den Luftwiderstand, aka den Drag, auf der Geraden, um die Höchstgeschwindigkeit zu maximieren. Da haben wir schon das erste Problem dabei, weil es gab ja jetzt ein Meeting oder soll ein Meeting geben, ich weiß gar nicht, ob es schon geschehen ist oder noch kommt, zwischen der FIA und den Teams, dass es eben das Problem entsteht, dass die ganzen Circuits auf 350 km/h ausgelegt sind im F1-Kalender. Du aber mit Hilfe des X-Modes und eben dieser Drag-Reduzierung über 350 km/h und teilweise easy 360 auf jedem Circuit erreichen würdest. Und genau das halt vom Sicherheitsstandard her nicht geht. Also da gibt es aktuell noch viel Gesprächsbedarf, ob das so gemacht werden kann und ob das so bleibt. Aber Stand jetzt erinnert der X-Mode sehr an das aktuelle DRS. Es gibt ein paar Änderungen, paar kleine Unterschiede, zum Beispiel das DRS kann man ja nur aktivieren, wenn man sich in einer Sekunde mit dem Vordermann befindet, innerhalb von einer Sekunde und in einer bestimmten Zone. Das mit der Zone bleibt, also der X-Mode kann nur auf bestimmten Geraden aktiviert werden, aber dieses 1-Sekunden-Fenster zum Vordermann fällt komplett weg. Das heißt, dieser X-Mode kann vom Fahrer auf dieser Zone dauerhaft aktiviert werden, ohne innerhalb einer Sekunde des Vordermanns sein zu müssen. Es ist quasi so ein bisschen das DRS, was man von heute kennt, aber halt mit dem Unterschied, dass diese 1-Sekunden-Regel komplett wegfällt und dass nicht nur der Heckflügel aufgeklappt werden kann, sodass der Drag reduziert wird, sondern dass auch am Frontflügel letztendlich die Klappen verstellt werden können, flacher gemacht werden können, um den Luftwiderstand zu reduzieren und die Geschwindigkeit zu erhöhen.
Genau. Ich finde, das hast du super erklärt. Natürlich auch voll mit deinen eigenen Worten, oder? Und nicht irgendwie von irgendeiner AI zusammengefasst.
Nee, also ich habe ja eine Liste hier, die ich mir zusammengefasst habe, beziehungsweise zusammengefasst haben lassen. Aber tatsächlich, dieser Monolog war gerade größtenteils tatsächlich einfach aus meinen eigenen Worten.
Gut, also ist das quasi einfach die DRS-Änderung, will ich es einfach mal nennen. Ein überarbeitetes DRS,
nenne ich es einfach,
um es einfach zu halten.
Es ist letztendlich Low Downforce, also wenig Downforce, wenig Anziehdruck an den Boden, sodass man halt wirklich sehr schnell fahren kann. Und dann gibt es noch das Gegenteil, das kannst du jetzt vielleicht erklären, den Z-Mode. Das ist letztendlich der High-Downforce-Modus, wo du viel Ansaugdruck nach unten zum Boden hast, wodurch eben schnelles Cornering ermöglicht wird.
Genau, der Z-Mode ist eben für diesen hohen Abtrieb. Und dieser Modus wird basically in den Kurven aktiviert. Das heißt, anders als der X-Mode, der ja auf den Geraden aktiviert wird, wird dieser auch in den Kurven aktiviert. Und hier werden einfach verschiedene Flügelklappen am Front- und Heckflügel so verändert oder in eine andere Position gebracht.
Steil gestellt, um genau zu sagen.
Steil gestellt, dass das Auto mehr Abrieb bzw. den maximalen Abtrieb bekommt. Und damit ist einfach eine höhere Kurvengeschwindigkeit möglich. Und das ist einfach eine weitere kleine Spielerei, die Fahrer beeinflussen können in den Kurven.
Genau. Der Z-Mode wird allerdings, sobald man auf die Gerade kommt, wenn ich das hier richtig gesehen habe, automatisch deaktiviert.
Ja.
Genau wie es übrigens auch mit dem X-Mode ist, wenn du von der Gerade in die Kurven fährst. Das ist ja auch aktuell beim DRS so, dass er schon automatisch deaktiviert wird. Das hat einfach Sicherheitsgründe, weil wer sich vielleicht noch an den Ericsson-Crash in Monza damals erinnern kann, als er versucht hat einzulenken mit einem offenen DRS, hat er einen riesen Unfall letztendlich gehabt. Und genau aus diesem Grund wird das quasi automatisch deaktiviert, dass da nichts passiert. Genau, an sich sind also die Flügel jetzt nicht nur, wie wir es in den jetzigen Regulations kennen, verstellbar. Also nicht nur, dass das DRS hinten geöffnet werden kann, das Drag Reduction System, sondern wir haben jetzt wirklich komplett verstellbare Front- sowie Heckflügel. Und die werden halt je nach Abschnitt der Strecke letztendlich unterschiedlich eingesetzt werden. In den Kurven der Z-Mode, in den Geraden der X-Mode. Bei den X-Mode allerdings nur in bestimmten Streckenabschnitten. Bei dem Z-Mode weiß ich es gar nicht, Perke. Da habe ich nichts zu gefunden, wirklich. Für mich klang es so, als würde der Z-Mode sogar grundsätzlich in allen Kurven einsetzbar sein.
Ja, so habe ich es auch verstanden, ja.
Also beim X-Mode, wie gesagt, bestimmte Geraden, nicht alle. Beim Z-Mode, von dem, was wir wissen, wenn es nicht stimmt, korrigiert uns gerne. Das ist jetzt unser Research, in allen Kurven eigentlich.
Genau, aber das war ja noch nicht alles. Wir haben jetzt den X-Mode, wir haben den Z-Mode. Was wir noch nicht besprochen haben, ist den MOM, beziehungsweise den Manual Override Mode.
Mom.
Das ist,
oder hat auch schon für Mom, genügend kann man Memes auch nennen. In der F1-Community mit irgendwelchen Mami-Memes gesorgt.
Ich nenne es jetzt einfach mal MOM, damit wir hier nicht in die Gelegenheit kommen, schlechte Witze zu machen, weil wir würden
ohne
Ende schlechte Witze machen. So, das MOM, Manual Override System, ist quasi der neue Überholhelfer, so möchte ich es mal nennen. Und zwar ist das, wie beim DRS, dass du, wenn du hinter deinem Vordermann bist, eine bestimmte Zeitanzahl, also eine bestimmte Sekundenanzahl oder eine bestimmte Streckenlänge, eine bestimmte Distanz hinter deinem Vordermann bist, dass du dann quasi mehr elektrische Energie einsetzen kannst und dadurch nochmal schneller wirst und dir dadurch das Überholen erleichtert wird. Das heißt, das normale DRS, wie wir es jetzt kennen, das als Überholmöglichkeit, wenn du eine Sekunde hinter deinem Hintermann warst, das wir jetzt haben, wird ersetzt durch das MOM, was quasi einfach zusätzliche elektrische Energie ist, die du einsetzen kannst, wenn du hinter einem anderen Fahrer bist.
Genau. Es ist einfach der quasi neue Ersatz fürs DRS, was wir jetzt kennen, weil das DRS ja jetzt aktiver Part der Aero wird und man das DRS halt grundsätzlich, naja, in einer abgeschwächten Version, gut, was heißt in einer abgeschwächten Version? Es ist eigentlich sogar eine upgraded Version, weil du kannst das DRS viel mehr einsetzen und unabhängig von dem 1-Sekunden-Fenster. Also eigentlich ist es nicht eine Light-Version, sondern eine Pro-Version eigentlich.
Eigentlich schon.
Wenn man so drüber nachdenkt. Aber genau, MOM, MOM, Manual Override Mode, finde ich persönlich, klingt sogar noch geiler als das DRS, weil ich finde, dadurch, dass man das DRS beibehält und dann zusätzlich noch diesen Manual Override Mode mit reinbringt, gibt es irgendwie noch mal so ein bisschen mehr Nervenkitzel und Spannung, für finde ich irgendwie.
Ja, ich finde es auch nicht schlecht. Ich finde das auch eine gute Neuerung, dass man da quasi noch mehr Energie freisetzen kann und das Auto dann einfach losschießt, ohne dass man als Zuschauer jetzt checkt, was ist denn jetzt los. Weil beim DRS hatte man immer diesen visuellen Unterstützer, dass du gesehen hast, ach, der Heckflügel ist umgeklappt. Jetzt siehst du, da ist eine Lücke, weniger Luftwiderstand, passt. Aber jetzt mit diesem MOM, jetzt schießt das Auto da auf einmal los. Ich weiß natürlich nicht, ich habe Zahlen
das
gelesen.
Das wird man grafisch natürlich auch einblenden, wie natürlich. Zum Beispiel bei der Formel E. Mit dem Extra, da gibt es ja auch so einen Attack-Mode, wenn du dadurch eine bestimmte Zone fährst. Das wird man vermutlich auch ähnlich dann wieder grafisch darstellen, dass man weiß, welche Autos gerade den MOM benutzen.
Ja, und ich weiß jetzt auch nicht, wie viel einem das wirklich gibt. Ich habe von bestimmte Wattzahlen gelesen, Kilowattzahlen und was weiß ich. Die habe ich mir jetzt aber nicht alle behalten. Ich müsste auch lügen, wenn ich jetzt wüsste, was diese Kilowatt, ich glaube 300 oder so. Irgendwas mit 300 habe ich da auch gelesen. Aber ich kann damit eh nichts anfangen, bin ich ganz ehrlich.
350 Kilowatt oder 0,5 Megajoule zusätzliche Energie.
Ja, ich würde lügen, wenn ich jetzt wüsste, ob das jetzt unfassbar viel oder unfassbar wenig wäre, was den Autos da auf den Geraden gebracht wurde. Dafür habe ich in Physik nicht genug aufgepasst und habe es auch abgewählt nach der 10. Klasse. Muss ich sagen. Aber ich bin gespannt, wie es sein wird. Wir haben ja noch ein bisschen Zeit, 1,5 Jahre haben wir ja noch Zeit, bis das dann wirklich der Fall sein wird. Jetzt diese Saison und nächste Saison haben wir ja noch das Altbekannte. Aber da werde ich auf jeden Fall gespannt drauf gucken. Und ich bin nicht abgeneigt den Regeländerungen gegenüber. Sage ich, wie es ist. Es hört sich spannend an auf jeden Fall. Es hört sich an, dass eine neue Ära der Formel 1 angeläutet wird. Finde ich alles spannend und ich blicke gespannt in die Zukunft. Sag ich so, wie es ist.
Ja, also vielleicht noch abschließend zu sagen, dieser zusätzliche Energieschub, den du durch das MOM bekommst, kann bis zu 337 km/h eingesetzt werden. Also soweit ich das jetzt rausgelesen habe, ist das jetzt wirklich der Cap bis 337. Aber der Vorteil ist natürlich, gerade im Beschleunigen bringt dir dieser Modus unfassbar viel, weil wir wissen alle, wenn irgendwer mal ein Video gesehen hat, wo ein Bugatti neben einem Tesla an einer Kreuzung steht und beide ein Drag Race machen würden auf die ersten Meter, würde immer das E-Auto gewinnen, weil es einfach sofortige Energie hat, die zur Verfügung gestellt wird. Ich will jetzt nicht sagen, es gibt bestimmt auch ein, zwei Examples, wo es nicht passiert oder irgendwas, aber im Großteil der Fälle würde das E-Auto den ersten Teil vom Drag Race definitiv gewinnen, weil eben die sofortige Energie zur Verfügung steht. Und wenn du da den MOM-Mode natürlich mit reinrechnest, hast du viel mehr Power, um halt rauszubeschleunigen und ein gutes Exit zu erwischen. Und das Geile ist natürlich, Perke, das darf man auch nicht vergessen, gerade wenn man von einem Cap bis 337 km/h spricht, heißt es, dass der Modus dir nur bis dahin was bringt. Und dadurch, dass beide Autos ja quasi das DRS Pro, also den X-Mode anhaben, ist es wahrscheinlich gar nicht mal so krass, dass du vorbeischießt ohne, weißt du, so, dass du so einfach vorbeischießt wie heute. Das wird wahrscheinlich gar nicht der Fall sein, weil wenn man bedenkt, wie die Autos ohne DRS heute gar keine Chance haben, sich zu verteidigen, weil das andere Auto teilweise 15, 20 km/h schneller ist. Ich könnte mir vorstellen, dass das durch den MOM und das aktive Aero-Implement von DRS deutlich geileres Racing produzieren wird.
Das kann definitiv sein. Es bleibt zu hoffen. Ich hoffe es auf jeden Fall, dass es so ist. Aber es sind nicht alle so wenig abgeneigt den Regeländerungen gegenüber wie wir. Denn es gibt auch einen Populären, der gesagt hat, ey, ich finde das gar nicht mal so geil, nämlich Lando Norris. Lando Norris hat nämlich ein Interview gegeben und gesagt, wenn diese Regeländerungen kommen, die Reglementänderungen kommen, dann werden wir sowas, wie wir jetzt in Kanada gesehen haben, erstmal nicht mehr sehen für 2, 3 Jahre. Denn er hat gesagt, wo ich dann auch drüber nachgedacht habe, immer wenn Regeländerungen kamen, klar, es wird durchgewürfelt, die generelle Reihenfolge der Teams, aber es gibt immer dieses eine Team, was dem Rest des Feldes überlegen ist. Es war Mercedes, es war jetzt Red Bull nach den Regeländerungen 2022 oder 21, ich weiß gar nicht mehr genau, aber Red Bull war dann auf jeden Fall da. Und Lando Norris hat gesagt, ey, so eine richtig engen Rennen, wie wir jetzt in Kanada oder generell die letzten Wochen hatten, die werden wir dann erstmal ab 2026 bis 27, 28 gar nicht mehr sehen, weil es wird dieses eine Team geben, das es besser hinbekommt als die anderen Teams. Und das findet er nicht so gut. Das hat er generell, also nicht zu den Reglementänderungen, sondern generell zu Reglementänderungen zu kritisieren gehabt.
Das ist richtig, kann man auf der einen Seite nachvollziehen, aber da würde ich zum Beispiel den anderen Kritikpunkt bringen. Guck dir mal die Dominanz von Mercedes von 2014 an. Sicherlich hat Red Bull in 2021 dann sie challengen können, aber auch nur, weil Honda den Motor aus dem nächsten Jahr eigentlich vorgezogen hat. Ansonsten wäre Red Bull wahrscheinlich nicht mal konkurrenzfähig gewesen in diesem Jahr. Und ja, Reglementänderungen bringen sicherlich Ungewissheit und können eine neue Dominanz einführen, aber die Reglementänderungen werden ja so gemacht, um besseres Racing zu produzieren. Ob das immer klappt, sei dahingestellt. Aber ich persönlich finde, gerade wenn man bedenkt, dass die 2022er Reglementänderungen so gemacht wurden, dass es besseres Racing produziert, finde ich, dass man das sehr geschafft hat, weil eben die Autos durch die Reglementänderung wirklich besser in der Dirty erfolgen können. Und das für meinen Teil, finde ich, hat besser geklappt. Sicherlich ist Red Bull vorne weggefahren, aber wenn du dir mal das Mittelfeld anguckst, dann hat man wirklich einen Unterschied gesehen zwischen, sag ich mal, 2014 bis 2021 und jetzt 2022 Beyond, dass die Autos durch die engen Kurven deutlich besser hinten bleiben können und deutlich besser weiter folgen können. Und das ist zum Beispiel ein positiver Faktor, den ich da einfach sehe. Aber, Perke, ich würde sagen, genug von dem ganzen Technischen. Fassen wir es nochmal ganz fix und simpel zusammen. Der X-Mode macht einen niedrigen Luftwiderstand für höhere Geschwindigkeiten auf der Geraden. Der Z-Mode, hoher Abtrieb für bessere Kurvengeschwindigkeit. Die Aktivierung ist manuell durch den Fahrer an bestimmten Streckenabschnitten für den X-Mode. Für den Z-Mode meinen wir, nicht 100% confirmed, dass es in jedem Kurven erlaubt ist. Und zur Sicherheit natürlich eine automatische Deaktivierung des X-Modes und des Z-Modes an den Punkten, wo es ansonsten zu Unfällen kommen könnte, wie zum Beispiel Eriksen damals in Monza.
Genau.
MOM, vereinfacht gesagt, einfach das neue DRS, wie man so schön sagt. Du kriegst mehr Energie, kannst besser rausbeschleunigen, sollte besseres und cleaneres Overtaking produzieren. Ich denke, damit haben wir ganz gut die technischen Reglements zusammengefasst. Sicherlich könnten wir jetzt auch noch darauf eingehen, dass die Autos 30 bis 40 Kilogramm leichter werden. Ich denke, das sind die wichtigsten Fakten gewesen, die fürs Racing wichtig sind.
Davon gehe ich auch aus. So, jetzt habe ich ja schon den ersten Kommentar von Lando Norris eingeworfen bezüglich den Reglements. Jetzt würde ich einfach mal direkt den zweiten Kommentar von Lando Norris hinterherknallen und damit auch endgültig weg von den Reglements gehen. Denn er hat bezüglich der aktuellen Konstrukteurs-WM, wo ja Red Bull Erster ist, gesagt, ey, die Konstrukteurs-WM wird zwischen Ferrari und McLaren entschieden. Er hat nicht Red Bull dazu erwähnt, denn er hat auch noch gesagt, two is better than one. Also zwei sind besser als einer. Natürlich der kleine Seitenhieb in Richtung Sergio Perez, weil Ferrari hat Sainz und Leclerc. McLaren hat Norris und Piastri. Gern.
Ich habe letztens einen Post gesehen sogar, wo Verstappen gesagt hat, but McLaren has got two cars. Nach Kanada in der Press-Conference. Also natürlich jetzt nicht so wirklich in your face Paris-mäßig, ja, ja, sondern er hat es wirklich natürlich noch ein bisschen mehr begründet, dass natürlich Paris ein schlechtes Wochenende hatte und das so ein One-Off-Ding ist. Und man natürlich auch völlig verstehen kann, dass das mal passiert. Aber natürlich auch ganz klar, two cars is better than one. Und das hatte McLaren dieses Wochenende. Also es war jetzt nicht so, wie man vielleicht von der Headline jetzt denken könnte, so, ey, Perez, was machst du da? Ich mach das hier alleine so mäßig, sondern es war einfach, ey, du hattest ein schlechtes Wochenende, ist okay, kann jedem mal passieren, aber dieses Wochenende hatte McLaren halt zwei Autos und wir nur eins.
Ja, Lando Norris wird das jetzt wahrscheinlich auch nicht so gesagt haben, dass er gesagt hat, Perez ist scheiße, der kann nicht fahren. So, ich habe mir jetzt nicht das komplette Interview von Lando Norris durchgelesen, sondern nur die wichtigsten Stichpunkte und da ist das halt besonders hängen geblieben, zwei sind besser als einer. Und Lando Norris glaubt halt wirklich, dass die Konstrukteurs-WM nur zwischen Ferrari und McLaren entschieden wird. Und wenn man jetzt mal, jetzt habe ich hier vorhin einen Post gehabt, wenn man jetzt mal die Konstrukteurspunkte der letzten Wochen ansieht, jetzt, wo ist er denn, der Post? Finde ich den nochmal so schnell wieder, ist die Frage. Nee, aber in den letzten Wochen, in den letzten 3-4 Rennen war es den Dreh, hat McLaren die meisten Punkte und mit relativ ordentlichem Abstand die meisten Punkte der ganzen Formel 1 geholt und Red Bull war nicht auf 1. Und ich kann schon verstehen, wenn man sagt, ey, Red Bull hat da vielleicht gar nicht so viel zu sagen, weil die eben in Anführungszeichen nur Max Verstappen haben. Aber ich finde es dann auch ein bisschen hart. Weil wir wissen, Sergio Perez, wenn der ein gutes Wochenende hat, dann ist das normalerweise ein Red Bull 1-2. Klar wird es gerade enger, aber Red Bull ist für mich, stand jetzt immer noch das beste Auto im ganzen Grid. Jetzt habe ich sogar den Post hier gefunden. In den letzten drei Rennen hat McLaren 88 Punkte gemacht, Ferrari 65, Red Bull 62 und Mercedes 60. Das heißt, Red Bull ist in den letzten drei Rennen nur dritte Kraft, fast sogar nur vierte Kraft.
So, das in den letzten drei Rennen hat ja Perez es aber auch geschafft, in allen drei nicht das Q3 zu erreichen.
Das ist richtig. Zweimal gar keine Punkte zu holen, noch dazu. Das heißt, die 62 Punkte kommen quasi nur von Verstappen.
Jetzt stelle ich dir mal eine Zwischenfrage.
Jawohl.
Gerade darauf bezogen. Und zwar, wir haben ja gesehen, dass Sergio Perez ein guter zweiter Fahrer für Red Bull sein kann.
Ja.
Was wir allerdings berücksichtigen müssen in diesem Fakt, ist, dass Red Bull mit Abstand das beste Auto zu diesem Zeitpunkt immer war.
Ja.
Jetzt ist Red Bull nicht mehr mit Abstand zu diesem Zeitpunkt das beste Auto, sondern vielleicht noch leicht drüber. Oder ich würde sogar schon argumentieren, gerade wenn man die Pace der McLaren sehen hat, dass es sehr, sehr eng ist um das aktuell beste Auto im Grid zwischen Red Bull und McLaren. Ferrari würde ich noch nicht mit reinzählen, aber der McLaren sieht schon sehr, 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 sehr gut aus. Ist Perez vielleicht als zweiter Fahrer nicht mehr gut genug, wenn der Red Bull nicht mehr das mit Abstand beste Auto ist?
Es ist durchaus möglich, weil wenn es jetzt auch nur noch ein kleiner Rückstand ist, den McLaren auf Red Bull hat, der zweite Fahrer, den McLaren hat, ich würde Piastri immer noch als zweiten Fahrer von ihnen bezeichnen.
Ist er auch.
Der
ist
hat,
er auch laut Team.
Der ist fahrerisch, also fahrerisch und talentmäßig kann er diesen kleinen Rückstand auf jeden Fall vergessen machen in Bezug zu Perez. Weil talenttechnisch, fahrerisch ist Piastri eine komplette Stufe über Perez. Und er kann diesen Rückstand auf jeden Fall wettmachen. Das heißt, Perez muss sich raffen. Wenn Perez gute Wochenenden hat, dann ist er immer noch ein super Fahrer für dieses Auto. Bin ich der festen Überzeugung. Aber diese Unkonstanz, die Perez halt hat, machen ihn zu keinem fähigen zweiten Fahrer in einem Auto, das nicht mehr komplett dominant ist. Und da fand ich auch interessant, Dr. Helmut Marko hat gesagt, ey, unser Vorteil ist es, also der Vorteil von Red Bull ist es, dass die anderen Teams nicht konstant sind und wir konstant sind. Und da frage ich mich, hast du dir schon mal deinen eigenen zweiten Fahrer angeguckt? Hast du dir schon mal Sergio Perez angeguckt? Und kannst du dann immer noch rein gewissens sagen, wir sind das konstanteste Team der Formel 1. Was das Auto angeht und was den ersten Fahrer angeht, definitiv ist Red Bull, was konstant angeht, das Maß aller Dinge der Formel 1. Da kommt gerade niemand ran. Aber wenn man das komplette Team sieht, und da sind wir wieder beim Zitat, two is better than one, weiß ich nicht mal mehr, ob Red Bull noch das konstanteste Team generell ist.
Ja, das Problem, deshalb habe ich auch diese Frage gestellt, das Problem, was ich nämlich auch sehe, ist, wir wissen, dass Sergio Perez ab und zu mal ein gutes Wochenende hat und ab und zu mal ein schlechtes Wochenende hat. Aber wichtig ist, diese Wochenenden in der Mitte davon, wo er einfach seinen Job macht als zweiter Fahrer, nicht extra gut ist, nicht besonders überragend ist, aber auch nicht wirklich schlecht ist. Und diese Wochenenden, die sehe ich aktuell als Riesenproblem an, weil Sergio Perez bis zu dem Zeitpunkt jetzt diese Wochenenden mit dem Abstand besten Auto gemacht hat und es hat gereicht. Es war teilweise noch nicht mal wirklich ein großer Abstand zwischen ihm und dahinter den Leuten. Und das ist halt so die Sache, wo ich mir jetzt wirklich Sorgen mache, weil Sergio Perez jetzt nicht mehr diesen Abstand vom Auto hat, ob er es in der Lage ist, diese Linie jetzt noch zu halten oder ob diese Linie jetzt verschwunden ist und er jetzt untergeht.
Vor allem sind es in Anführungszeichen nur noch 49 Punkte. Und klar, also auf Ferrari, Red Bull ist erster, Ferrari zweiter. Auf McLaren hat man als Red Bull immer noch um die 90 Punkte Vorsprung. Das ist immer noch komfortabel. Aber wenn man jetzt sieht, dass McLaren allein in den letzten drei Rennen schon wieder 20 Punkte aufgeholt hat, und das auf jeden Fall so weitergehen kann. Denn auch Lando Norris ist, was Konstanz angeht, dieses Jahr nicht zu unterschätzen. Immerhin ist er der einzige Fahrer vom ganzen Grid, der bis jetzt jedes Rennen in den Punkten beendet hat. Sein schlechtestes Ergebnis war ein P8 in Jeddah. So muss man sich schon fragen, schafft es Red Bull wirklich, den Titel zu verteidigen? Oder ist es dann, wie Lando Norris sagt, eher ein Zweikampf zwischen Ferrari und McLaren? Da Red Bull komplett rauszureden, finde ich schon Quatsch. Da einen Zweikampf zwischen Ferrari und McLaren draus zu machen, ist Quatsch für mich. Red Bull hat da auf jeden Fall ein Wörtchen mitzureden und ist aktuell ja auch in der Pole Position, wirklich die Konstrukteurswertung wieder zu machen. Ich meine, 50 Punkte nach 9 Rennen ist nicht so ewig viel, ist weniger, als wir schon mal hatten, aber Red Bull ist halt vorne. Du kannst eine Konstrukteurswertung nicht gewinnen, ohne an Red Bull vorbeizuziehen. So, finde ich Quatsch, die Aussage, dass nur die zwei sind, aber mich würde es nicht überraschen, wenn es Red Bull dieses Jahr nicht wird.
Also ich denke immer noch, es wird definitiv Verstappen werden, weil wenn Verstappen selbst das zweitbeste Auto hat, hat er einfach die Konstanz, immer aufs Podium zu fahren und das wird ihm erstmal für eine Weile reichen. Sicherlich könnte es irgendwann am Ende der Saison knapp werden, aber ich denke, dass Max Verstappen auch in einem zweitbesten Auto gewinnen würde ab und
zu. Davon gehe ich auch
aus. Und ich denke, das würde ihm einfach reichen, um die WM zuzumachen, Punkt. So, jetzt lassen wir das McLaren-Norris-Thema mal Runenperke. Lassen wir das mal, betten wir das mal, nee, betten wir das mal zu Bett, das ergibt keinen Sinn. Wie geht denn
der Spruch? Betten wir das mal zu Bett. Wie ich weiß es selbst nicht.
Legen wir es mal zu Bett, bringen wir es mal zu Bett. Mann,
da beenden wir es.
Beenden wir es. Finish it.
So. Oh mein Gott,
die Sprachenlernen-Bubble ist heute schon wieder schlimm. Ist das crazy. So, aber worauf ich eigentlich hinaus wollte, Perke, bevor ich hier meinen halben Sprachanfall bekommen habe. Carlos Sainz ist aktuell vertragslos. Oder nicht, wie manche Gerüchte sagen, weil er ja schon unterschrieben haben soll. Aber laut unserem Wissensstand, was wir confirmen können, ist der Stand jetzt arbeitslos ab Ende der Saison. Und es gibt ja die Gerüchte, dass er bei Williams oder Stake unterschrieben haben soll. Wir haben ja in der letzten Episode gesagt, wir gehen aktuell mehr davon aus, dass es Williams ist, weil auch James Vowles sich öffentlich dazu bekannt hat, Carlos Sainz ist unser Number One Priority Target. Und deshalb gibt es jetzt Gerüchte über seinen Vertrag. Und es soll angeblich wohl geleakt worden sein, was Carlos Sainz bei Williams unterschrieben haben soll.
Ja, nämlich soll er angeblich einen 4-Jahres-Vertrag bei Williams unterschrieben haben, aber mit der Option, nach 2 Jahren das Team einfach verlassen zu dürfen, wenn es nicht so läuft, wie es Sainz sich vorstellt, wie es ihm versprochen wurde, dass es halt da eine Klausel gibt, dass wenn das Team nicht gut genug performt, dass Sainz einfach gehen darf. Und das finde ich wild, dass es bei so einem in Anführungszeichen schlechten Team so ein langer Vertrag dann wurde, was dann die Option natürlich umso erklärbarer. Jetzt hast du mich angesteckt hier. Das erklärt die Option umso mehr, dass er dann gehen darf. Also klar braucht Sainz die Sicherheit, dass er generell in der Formel 1 fahren darf. Die hat er jetzt erstmal, wenn er wirklich einen 4-Jahres-Vertrag unterschreibt. Und er hat auch die Sicherheit, dass wenn ein besseres Team ihn wollen würde, dass das Team nicht mit Williams ewig lang verhandeln müsste, ey, und Williams sagen könnte, wir wollen so und so viel für ihn und das andere Team nicht bereit ist, so viel zu zahlen. Dieses Hindernis umgeht Sainz auch. Deswegen sieht dieser Deal für mich, 4 Jahre bei Williams mit der Option nach 2 gehen zu dürfen, einfach so, sieht für mich ziemlich perfekt für Carlos Sainz aus. Sag ich, wie es ist. Das ist der perfekte Deal.
Und was man auch ganz klar betonen muss, von den aktuellen Gerüchten, die man aus dem Paddock hört, gab es auch ein weiteres. Und zwar bezüglich dieses Offers, was Williams ihm gemacht hat, beziehungsweise dieses Vertrags, der anscheinend unterzeichnet sein soll. Carlos Sainz hatte laut diesen Rumors die Option zwischen Williams oder raus aus der Formel 1. Angeblich soll auch Audi inzwischen vom Tisch sein, dass man da die Tür zugemacht hat von Seiten Audis aus. Bei Mercedes ist sie sowieso weg. Da kommen wir auch gleich noch bei dem Antonelli-Thema sicherlich drauf zu sprechen, Perke, gerade was du mir gestern über WhatsApp noch geschickt hattest. Bei Mercedes war die Tür zu, bei Red Bull war sie sowieso zu. Da hatte man wohl laut Berichten auf diesen zweiten Sitz bei Sergio Perez gehofft. Wenn der nichts geworden wäre, hätte man auf den Mercedes-Sitz gehofft. Also es ist das, Perke, was ich vor einem Monat befürchtet hatte, dass sich Carlos Sainz im Endeffekt verpokert.
Ja.
Und ich glaube, das ist jetzt eingetroffen, weil man hat sich mit Audi verpokert, man hat sich mit Red Bull verpokert, man hat sich mit Mercedes verpokert. Und jetzt ist die einzige Option, die er noch hat, Williams oder raus aus der Formel 1. Und wir wissen beide, Perke, die Option Williams wird eher gezogen als raus aus der Formel 1.
Auf jeden Fall. Dafür, dass er sich so verpokert hat, ist er noch ganz schön glimpflich dann weggekommen mit diesem Deal, sag ich mal. Weil er wird auch nicht schlecht verdienen. Bei Williams wirst du wahrscheinlich schlechter verdienen als bei anderen Teams. Wahrscheinlich wird Williams eins der am schlechtesten zahlenden Teams der ganzen Formel 1 sein, würde ich jetzt mal davon ausgehen.
Na, ich vermute mal, Haas wird am wenigsten zahlen.
Ja, aber bei Audi zum Beispiel hätte er auf jeden Fall mehr verdient.
Ich bei Audi, nicht sagen, dass es gab Williams ja die Berichte, mehr, dass
Audi mehr bietet, als Red Bull überhaupt bieten kann.
Ja.
Also ich verstehe Sainz nicht, warum er nicht direkt zugeschlagen hat. Aber es waren ja auch nur Gerüchte. Vielleicht gab es dieses Angebot auch nie. Wissen wir ja auch nicht.
Aber deswegen, das Interesse von Audi gab es. Das war ja von mehreren Quellen berichtet.
Monatelang gab es das schon.
Das ist der Punkt, den wir beide, glaube ich, durch und durch kritisiert haben. Dass Sainz natürlich auf der einen Seite gamblen kann auf Red Bull und Mercedes. Aber wir haben auch gesagt, er sollte eigentlich Audi nehmen, weil es einfach die beste und sicherste Option ist. Er hätte einen Langzeitvertrag, er könnte das Team von Grund auf, von sich aus aufbauen, könnte das Team so influenzen, dass es das Auto entwickelt, sodass es zu ihm und seinem Fahrstil passt und hätte zudem noch unfassbar viel Kohle bekommen. Ich bleibe immer noch dabei. Ich verstehe nicht, warum Sainz diese Option gemacht hat und so riskant gamblen musste mit Mercedes und Red Bull.
Ja, check ich auch nicht, aber am Ende hat es ja irgendwie geklappt. Am Ende kommt er wahrscheinlich mit einem blauen Auge davon, mit einem festen Sitz, mit einem langfristigen festen Sitz in der Formel 1.
Aber hat es geklappt? Und ist das richtig zu sagen, wenn du als Option quasi Audi hattest, ein Team, wo du nicht weißt, wie sie es hinentwickelt, wo du, was du aufbauen kannst, und Mercedes und Red Bull theoretisch auch in Gesprächen waren, ist es dann zu sagen, es hat geklappt, indem man zum eigentlich wahrscheinlich zweit-drittschlechtesten Team im Grid wechselt?
Am Ende ist er immer noch in der Formel 1, das ist alles, was zählt, glaube ich. Am Ende ist er in der Formel 1, am Ende steht er nicht ohne Sitz da, am Ende darf er fahren, und wenn man bei Williams wirklich so optimistisch ist, was 2026 angeht, besonders wie auch Albon gesagt hat, der Motor, der den Mercedes liefern wird, das ist der Grund, warum ich hier verlängert habe. Ich schließe nicht aus, dass Williams auch nach oben klettert in der Konstrukteurswertung. Deswegen finde ich Sainz definitiv mit einem blauen Auge davon gekommen. Er sitzt langfristig in der Formel 1 und er hat eben diese Option, wenn ein besseres Team anklopft, nach 2 Jahren einfach gehen zu dürfen, ohne große Verhandlungen der Teams. Deswegen glaube ich, dass Sainz damit, was er jetzt auf dem Tisch hat, sehr zufrieden sein kann.
Übrigens muss ich auch noch dazu sagen, ich finde Williams ja an sich richtig gut. Vor allem gerade, wie du weißt, ich bin großer Fan von James Vowles.
Oh ja.
Und James Vowles hat auch in Kanada in einem Interview noch zugegeben, er guckt sehr optimistisch ins Jahr 2026, gerade wegen dieser Mercedes Power Unit. Und er hat auch wirklich im Interview gesagt, dass diese Power Unit richtig, richtig gut sein soll von dem, was er gehört hat, beziehungsweise berichtet bekommen hat. Und er deshalb sehr fokussiert und sehr hart daran arbeiten wird, für 2026 ein richtig gutes Auto aufzusetzen.
Na, da kann man auf jeden Fall gespannt sein. Williams zu den Regulation Changes auf einmal das dominierende Auto. Ich sag nicht nein dazu.
Ja, ich sag auch nicht nein dazu. Ich würde es auch nehmen.
So, wozu wir jetzt nein sagen, ist Kimi Antonelli. Oder ja, zu den großen Gerüchten zu ihm,
genau, sagen wir auf jeden Fall nein. Fangen wir mal damit an. Ich hab diesen Post von RTL gesehen gehabt. Dann habe ich am Tag später, hatte ich nur den Post gemacht. Also, weil laut RTL und NTV, Digga, es kam ja sogar auf NTV, gab es ja sogar einen Bericht dazu. Ja,
Bild hat es auch berichtet, also viele haben es berichtet.
Ja, jetzt haben viele berichtet. Laut RTL, NTV-Information soll Mercedes sich für Kimi Antonelli entschieden haben. Mich hat es ein bisschen gewundert, weil es halt noch nicht offiziell gemacht wurde, gerade dann auch nach der Vielzahl der Reports. Ich habe dann mich hingesetzt, habe in Photoshop den Post gemacht, habe mir extra noch von Fabrizio Romano ein paar Bilder downloadet von diesen Here-We-Go-Bildern und habe es versucht, in dem Stil so ein bisschen zu machen, weißt du? Und sitze dann da und gehe durch und bin eigentlich fertig. Habe so eine halbe Stunde in diesen Post reingesteckt und dann kommt auf einmal von Perke eine WhatsApp-Nachricht. Yo, Krüger, komm, hör mal auf hier. Ich weiß nicht, ob wir das jetzt posten sollten, weil, und jetzt kannst du ja theoretisch besser erklären, weshalb wir es nicht posten sollten oder es nicht getan haben letztendlich.
Genau, dann kam nämlich ein Tweet von Christian Nimmervoll, der Chefredakteur von unter anderem Motorsport Total.
Total ist richtig.
Motorsport Total unter anderem.
Ist auch aber Experte bei Sky.
Genau, aber von einigen Zeitschriften auch oder von einigen Twitter-Seiten und so weiter und so fort, ist er der Chefredakteur. Und der hat gesagt, Moment mal, das hat mich jetzt sehr überrascht, dass Antonelli von so vielen Medien als fest bei Mercedes angekündigt wurde. Deswegen habe ich mich mal umgehört. Und nicht nur bei Mercedes, ich habe mich auch bei der Verstappen-Familie umgehört und so weiter und so fort. Und Antonelli ist nicht fix bei Mercedes, laut seinen Informationen, denn Mercedes hat jetzt zwar nur noch 2 Fahrer auf ihrer Shortlist für nächstes Jahr und Antonelli ist einer davon, aber eben der zweite ist Max Verstappen, den Mercedes immer noch auf ihrer Liste für nächstes Jahr hat. Und dieser soll bis heute nicht final abgesagt haben. Und deswegen wird man sich bei Mercedes auch immer noch Zeit lassen, weil wenn Max Verstappen irgendwann ja sagen würde, dann würde man den natürlich sofort nehmen. Mit Kusser nimmst du einen Max Verstappen zu deinem Team. Deswegen wartet man jetzt auch mit Kimi Antonelli noch ab. Und das kann wohl auch noch eine Weile dauern, das kann sich noch eine Weile ziehen, bis wir da wirklich eine Entscheidung treffen. Aber Stand jetzt ist Kimi Antonelli nicht fix confirmed für Mercedes 2025.
Laut Christian Nimmervoll.
Laut Christian Nimmervoll. Der wird natürlich auch seine Quellen haben. Ich will jetzt nicht bestreiten, dass RTL, NTV und so weiter auch ihre Quellen haben irgendwo. Aber ich vertraue da doch dem mehr, der sich 24/7 mit der Formel 1 beschäftigt und deswegen, und er beziehungsweise seine ganzen Zeitschriften, wo er Chefredakteur ist, haben uns eigentlich nie enttäuscht, was Informationen angeht. Deswegen schenke ich ihm einfach mal sehr viel Glauben, was das angeht.
Wäre auch ein interessanter Interviewpartner für Undercut mal.
Ja, definitiv.
Könnten wir eigentlich mal mit anfragen, Perke.
Könnte man machen.
Das wäre, glaube ich, eine Bereicherung für den Podcast, wenn man mal eine Episode mit Christian Nimmervoll machen würde.
Das glaube ich auch.
Das wäre doch, ich schreibe es mir gleich mal auf die Liste, dass ich gleich mal beim Management nachfrage, ob da was möglich wäre.
Mach das.
So, Perke, das Ding ist, wir haben jetzt zwar dadurch die Info, dass Kimi Antonelli noch nicht fix sein soll, weil Verstappen eben noch nicht abgesagt hat, final jedenfalls. Für mich ändert das jedoch an der Tatsache nichts, dass man eigentlich das Here-We-Go für Kimi Antonelli geben könnte, um einen bekannten Fußballjournalist zu zitieren. Weil das Ding ist, ich bleibe immer noch der vollsten Überzeugung, dass ein Max Verstappen 2024 nicht Red Bull verlassen wird. Er ist in einem Auto, was super funktioniert. Und wir wissen, dass Mercedes aktuell zwar in Kanada jetzt durch das Upgrade mehr Pace gefunden hat, aber immer noch nicht in der Lage ist, Red Bull wirklich zu challengen auf
Dauer. Aber bei Mercedes, besonders in Person von Allison, ist man ja jetzt auch sehr optimistisch, was die nächsten Wochenenden angeht und weiter, man knallt weiter Upgrades raus. Also da ist man auch sehr, sehr optimistisch.
Weil du gerade Allison sagst, Allison hatte gesagt gehabt, bisschen Vorsicht jetzt, ich weiß nicht, ob das Zitat jetzt tatsächlich exakt genau ist, aber unsere Upgrades haben funktioniert und wir konnten mit Red Bull kämpfen. So ungefähr. Und daraufhin hat Christian Horner aber zurückgeshootet und hat gesagt, unser Downgrade hat obviously nicht funktioniert und wir haben trotzdem gewonnen.
Ja.
Ja, weil so das Upgrade von Red Bull nicht funktioniert und das Downgrade quasi immer noch besser ist als das Upgrade von Mercedes. Also,
so kann man es natürlich auch sehen.
Also ich glaube immer noch oder bin felsenfest davon überzeugt, dass Max Verstappen Ende 2024 nicht Red Bull verlassen wird, gerade weil er eben so im WM-Kampf drinne ist und das einfach passt. Wenn Max Verstappen Red Bull verlassen sollte, dann sehe ich es maximal Ende 2025, Ende 2026 oder Ende seines Vertrages.
Ja.
2025, wenn er jetzt noch Weltmeister wird oder wenn er nicht mehr Weltmeister wird und dann die nächste Saison auch nicht wirklich besser läuft, dann könnte ich mir vorstellen, dass er gerade mit dem Grund von den neuen PU-Units von Mercedes zu Mercedes wechselt für die neuen Racks. Wäre zwar ein Gamble, weil man auch nicht weiß, wie gut das Team dann tatsächlich ist letztendlich. Oder dann halt sagt, ey, am Ende meines Vertrages, wir gucken, wie es dann ist. Oder vielleicht sogar, wenn Mercedes in den neuen Regulations sehr gut performt, ob man sagt, ey, man wechselt dann.
Davon gehe ich auch aus. Und dadurch, dass er der einzige Name noch auf der Liste von Mercedes ist, abseits von Antonelli, gehe ich auch sehr stark davon aus, dass wir Antonelli wirklich nächstes Jahr in diesem Auto sehen werden. Aber noch ist es halt nicht fix. Glaubt nicht alles, was ihr lest. Manchmal ist vielleicht doch gar nicht so viel dran, wie es auf den ersten Blick scheint. Und damit können
wir das Thema auch an uns selbst, Perke, ne? Eine klare Message. Weil ich wäre jetzt quasi, ich hätte mich jetzt auf RTL berufen und hätte den Post fertig gemacht und hätte ihn gepostet. Aber da ist natürlich.
Bin ich gerade noch mal rechtzeitig
dazu gekommen. Bist du gerade noch rechtzeitig dazugekommen? Ja, aber natürlich, es ist natürlich letztendlich so, Perke, dass man halt, wenn man zu zweit arbeitet, deutlich sicherer auch agieren kann, weil man sich Quellen checken kann, etc.
Ja, definitiv. So, dann haben wir das Thema abgehakt und wir gehen zu einem Dauerbrennpunkt dieses Jahr oder diese Saison möchte ich es mal nennen, nämlich Esteban Ocon. Und da hat ein Freelance F1-Journalist, nämlich Joe, und jetzt sitze ich da an seinem Nachnamen dran, Saward?
Weiß Joe Saward, ja.
Joe Saward würde ich ihn jetzt einfach mal aussprechen.
Saward, ich würde auch Saward sagen.
Jedenfalls ein F1-Journalist, der es auch hauptberuflich macht, der hat gesagt, Esteban Ocon wird definitiv nächstes Jahr im Haas sitzen und sein Teamkollege wird Olli Berman sein. Das heißt, laut ihm ist es schon fast fix, es ist noch nicht komplett fix, aber fast fix, dass Esteban Ocon zu Haas gehen wird. Denn er glaubt nicht, beziehungsweise Esteban Ocon glaubt nicht, dass Audi eine gute Option wäre. Er glaubt nicht, dass es gut wäre, zu Audi zu gehen. Und das hat mich dann doch schon überrascht, dieser Punkt, dass man glaubt, nee, Audi ist nicht gut. Das überrascht mich dann doch, diese Aussage. Also ich kann verstehen, es ist eine Wundertüte. So, du weißt nicht, was du bekommst bei Haas, weißt du mehr, was du bekommst, als wenn du jetzt zu Audi gehen würdest. Aber zu sagen, nee, Audi gehe ich nicht, weil ich nicht glaube, dass das gut wird, finde ich dann doch überraschend, besonders so, wie immer über Audi geredet wurde und das, was für Leute da eigentlich schon interessiert gewesen wären, hinzugehen. Finde ich weird, dass du dann lieber zu Haas gehst. Aber vielleicht ist kurzfristig für nächstes Jahr die bessere Option, lieber bei Haas als bei Sauber. Da bin ich bei ihm. Aber ob es dann langfristig die richtige Option wäre, weiß ich nicht.
Okay, also ich musste jetzt tatsächlich nochmal nachgucken. Das hat mich jetzt interessiert. Weil Ocon hat gesagt, dass Audi keine gute Option ist, finde ich interessant, aber auch irgendwo verständlich, wenn man ein bisschen mehr drüber nachdenkt. Und deshalb musste ich gerade nochmal nachgucken. Wir wissen ja, dass aktuell Kick Sauber nicht wirklich sehr gut dasteht. Ja. Was Performance angeht und alles. Aber wir wissen auch, 2026 kommen komplett neue Regulations. Das heißt, alles wird durchgewürfelt. Aber, und das war der Punkt, den ich gerade nachgucken musste, ich war mir gerade nicht sicher, was für Motoren Audi verwendet. Und Audi baut die eigenen Motoren. Das heißt, Audi wird in Neuburg an der Donau im Audi Sportwerk ihre eigenen Formel-1-Motoren bauen. Und das ist natürlich ein riesiger Punkt, der große Unsicherheit bringt. Und da kann ich Ocon verstehen, weil es kommt nicht nur das Team komplett neu in die Formel 1 rein, sondern sie müssen auch noch ihren eigenen Motor bauen. Und das bringt natürlich auf der anderen Seite sehr viel Unsicherheit mit, weil du eben noch keine Erfahrung in diesem Bereich hast, was Formel-1-Motoren angeht. Und das ist natürlich ein Punkt, wo ich Esteban Ocon sehr verstehen kann.
Das ist natürlich richtig, wenn man es mal so sieht. Da hast du komplett recht. Das heißt,
also nächstes Jahr vielleicht Ocon noch, vielleicht noch als Zwischenpunkt. Audi hat eine Zusammenarbeit mit Sauber in dem Aspekt. Aber Sauber,
hat wissen wir, auch nicht den besten Motor.
Produziert auch nicht selbst, soweit ich weiß, sondern kriegt von Ferrari geliefert.
Ja.
Und daher ist natürlich das Knowledge, was da auch von der Seite kommt, sehr, sehr begrenzt.
Das ist richtig. So, also nächstes Jahr Ocon und Berman beide im Haas, sehr wahrscheinlich. Finde ich ein cooles Team. Ocon, der jetzt schon länger in der Formel 1 ist und der den Rookie Olli Berman mal ranführt an die Formel 1. Ich finde das ein super Team. Ocon, Berman, das könnte klappen, weil das beide vom fahrerischen Talent Superfahrer sind. Und ich glaube, da kann sich Haas mit glücklich schätzen, diese beiden Fahrer nächstes Jahr im Team zu haben. Man hört noch, Ocon ist natürlich nicht der einzige Name auf Haas Liste. Da sind noch zwei andere Fahrer, nämlich Kevin Magnussen.
Nee, nicht zwei andere
beide,
Fahrer.
Wir wissen beide, dass Kevin Magnussen es gab nicht nur drei wird. Fahrer auf der Liste, so rum was. Es gab nur drei Fahrer auf der Liste. Das waren Ocon, Berman, Magnussen. Das waren wohl die drei Namen auf der Liste von Haas. Jetzt sind es scheinbar nur die zwei, Ocon, Berman. Und ich glaube, damit macht man es genau richtig. Holt sich komplett frische Fahrer rein und zwei richtig gute Fahrer rein, meiner Meinung nach. Und bei Haas könnte feiern. Wenn die beiden unter Vertrag nehmen, kann man bei Haas feiern.
Ich glaube, man muss auch natürlich auf der anderen Seite noch ein Lob bei Haas aussprechen, nämlich an Ayao Komatsu, welcher eine echt, echt gute Saison liefert. Ich meine, ich habe von Haas diese Saison erwartet, dass sie keine Punkte scoren, überhaupt ja. In der gesamten Saison. Wir sind davon das ausgegangen, die werden bodenlos schlecht sein. Aber guck dir an, wie Ayao Komatsu dieses Team leitet. Und ich bin und bleibe ein Fan von Günther Steiner. Vielleicht auch mehr aus persönlicher oder ja doch aus persönlicher Sicht und vielleicht nicht unbedingt aus Leistungssicht her, weil ich einfach sehr großen Respekt vor dem habe, was er mit Haas durchgemacht hat und wie er das Team aufgebaut hat. Aber man muss ganz klar sagen, die Entscheidung, Günther Steiner von Haas zu entfernen, trägt aktuell Früchte und es funktioniert, ihn mit Ayao Komatsu zu ersetzen. Und das ist an der Stelle erstmal ein kleines Kompliment an die Leistung, die bis jetzt abgerufen wird. Und ich glaube auch, bin ich felsenfest davon überzeugt, gebe ich dir voll und ganz recht, dass man mit einer Kombination von Esteban Ocon und Olli Berman sicherlich ein deutliches Upgrade nochmal zu der jetzigen Paarung von Nico Hülkenberg und Kevin Magnussen hätte.
Ja, so jetzt hat aber Ocon Audi abgesagt. Jetzt ist natürlich die Frage, wenn Audi weder Sainz noch Esteban Ocon bekommt, wen nimmt man denn jetzt? Beziehungsweise nächstes Jahr erstmal für Sauber. Nächstes Jahr ist es ja immer noch Sauber. Nächstes Jahr wird es auch immer noch wahrscheinlich das schlechteste Team im ganzen Grid sein. Aber wer wird da jetzt der zweite Fahrer neben Nico Hülkenberg? Und der erste Name, der mir da gekommen ist, ist direkt gewesen Valtteri Bottas. Den hat man im eigenen Team. Der hat offen gesagt, ey, ich habe Bock, weiter Formel 1 zu fahren. Das ist mein Sport. Hier bleibe ich erstmal. Und ich fühle mich auch noch so, als ob ich es könnte. Der erste Name, an den ich direkt denke, ist Valtteri Bottas. Ich weiß nicht, ob man das bei Sauber beziehungsweise dann auch später bei Audi so möchte, weil da sucht man ja sehr aktiv nach neuen Optionen, nach frischen Optionen im Team. Aber ich glaube, so langsam gehen die Optionen auch aus, weil du keine Fahrer mehr hast einfach. Und so abwegig wird Valtteri Bottas für mich gar nicht mehr.
Okay, jetzt vielleicht ein bisschen ein unpopular Call
bitte
von meinerseits.
Bitte sag's nicht.
Ich sag es. Weil ich bin einfach der Meinung, Perke, dass ich es falsch fände, in ein neues Projekt mit zwei erfahrenen Fahrern reinzugehen. Du hast bereits einen unfassbar erfahrenen Fahrer mit Nico Hülkenberg, welcher dir die Erfahrung und die Experience aus der Formel 1 liefern kann und dir helfen kann, das Team aufzubauen. Schön und gut. Aber ich bin mehr der Überzeugung, dass man anstatt Valtteri Bottas, welcher über den Zenit seiner Karriere hinaus ist, irgendwen Rookiehaftes nehmen sollte.
Rookie?
Und ich bin voll der Meinung, dass man theoretisch gesehen in der Formel 2 gucken kann. Du hast einen unfassbar großen Talentpool in der Formel 2 an Leuten, die einen Sitz in der Formel 1 brauchen. Ich bin auch der Meinung, dass man theoretisch einen Felipe Drugovic nehmen könnte, wer einen sehr guten Filler für diesen zweiten Platz machen würde, neben Nico Hülkenberg, ihn ranführen könnte an das. Ich bin auch der Meinung, und das ist wahrscheinlich der Name, den du erwartet hast, dass man einen Mick Schumacher da reinsetzen könnte und das machen kann mit einer doppeldeutschen Paarung, weil du hast einen Fahrer, der die volle Erfahrung und die ganze Experience mitbringt für das Team. Aber du brauchst auch wen für die Zukunft. Weil, sind wir ehrlich, Nico Hülkenberg ist nicht die Zukunft von Audi. Das heißt, du brauchst wen, den du ranführen kannst an das Projekt, dem du die Zeit gibst und vor allem, der dann wirklich die Zukunft von Audi widerspiegeln kann. Ich sage jetzt nicht, dass das unbedingt Mick Schumacher sein muss, Perke. Aber ich fände es auf jeden Fall besser, einen Rookie oder jüngeren Fahrer zu nehmen, als einen Valtteri Bottas zu nehmen, der schon über den Zenit seiner Karriere hinaus ist.
So, wenn du einen jungen Fahrer haben willst, dann nenne ich dir direkt zwei, die besser wären. Und zwar wäre der erste Theo Pocher. Ganz einfach, er war schon mal Reservefahrer. Er hat schon mal freie Trainings für Alfa Romeo damals noch gemacht. Er kennt das Team also. Jetzt fährt er zwar in Japan, ist ein bisschen uncool. Ist genauso wie das Ding mit Iwasa. Deswegen haben wir zwei ihn zumindest aus dem Auge verloren.
Aber da würde ich dann zum Beispiel eher auf Schumacher zurückgreifen, welcher in Le Mans aktiv ist und bei Alpine Reservefahrer ist und Testfahrer.
So, dann habe ich, wenn du Pocher nicht möchtest, dann habe ich noch einen zweiten.
Fährt auch gerade übrigens mit Mercedes Testfahrten.
Ja, wenn du Pocher nicht möchtest, ich fände Pocher in der Formel 1 unfassbar geil. Aber wenn du ihn nicht möchtest, habe ich dir noch einen zweiten Fahrer mitgebracht. Und das ist der aktuell, lass mich nicht lügen, der aktuell Dritte in der Formel 2. Der ist nämlich auch sauber Junior. Und das ist Zane Maloney. Warum holst du nicht einen eigenen Junior, der gerade aktiv Formel 2 fährt, der da um die WM kämpft? Warum holst du dann den nicht hoch und gibst Zane Maloney hoch? Dadurch auch eine coole Nation in der Formel 1. Ja, Barbados, ja, cool.
Barbados.
Würde ich mich auch freuen drüber. Aber warum, wenn du einen jungen Fahrer willst, dann hol dir doch einen, der gerade für dich in der Formel 2 Dritter ist.
Wäre ein definitiv valider Call. Wäre sogar wahrscheinlich smarter als Schumacher. Aber Perke, ich glaube, wir wissen beide, wenn man die Option hätte, eine doppeldeutsche Paarung zu machen als deutsches Team, würde man wahrscheinlich eher einen Mick Schumacher ziehen, vermute ich.
Wahrscheinlich ist das richtig.
Obwohl ich dir voll recht gebe, ich finde Maloney sehr gut und er hat ein Riesentalent und es wäre verdient. Ich fände Maloney auch verdienter als ein Pocher, muss ich sagen. Ja, Pocher ist Weltmeister geworden, ich weiß. Aber trotzdem, Pocher ist raus, er fährt woanders. Maloney ist quasi noch im Business drin und Schumacher fährt jetzt bei Le Mans dieses Wochenende sogar mit. Also ich würde wahrscheinlich eher einen Mick über einen Pocher und eher einen Maloney über einen Pocher nehmen. Aber wenn ich so wählen müsste aus reinem Talent, würde ich wahrscheinlich eher sogar, gebe ich dir recht, Maloney nehmen. Aber
das ist doch schön.
Realistisch gesehen würde es von den drei wahrscheinlich am ehesten Mick Schumacher werden, wenn man
wahrscheinlich leider schon, ne? Wahrscheinlich leider schon.
Ja, am Ende des Tages, Perke, wir werden sehen, was Audi macht. Es wird definitiv eine Frage bleiben für die Zukunft. Aber ich glaube, man wird bei Audi eine gute Entscheidung treffen. Und
ja,
ich glaube auch, dass man sich da Zeit lässt. Gerade auch das, was man jetzt eben mit Carlos Sainz gemacht hat. Man hat sich Zeit gelassen, dann hat man ihm abgesagt, weil man sich zu viel Zeit gelassen hat. Aber das ist natürlich auch sehr smart von Audi geplayt, weil hättest du jetzt noch länger gewartet, dann würdest du wirklich irgendwann Hummeln unterm Hintern kriegen, weil halt dann die Zeit auch einfach davon rennt, einen zweiten Fahrer zu finden. Jetzt hast du anderthalb Jahre Zeit. Das ist genügend Zeit, um einen ordentlichen zweiten Fahrer zu recruiten. Und ich würde sagen, schauen wir, was die Zukunft so bringt.
Ja, und damit würde ich sagen, haben wir eigentlich alles abgehakt, was wir abhaken wollten. Wenn euch die Folge gefallen hat, dann lasst dem Podcast auf Spotify doch gerne eine 5-Sterne-Bewertung da. Folgt uns auf unseren Social-Media-Plattformen, Insta, TikTok, Twitter sind wir überall aktiv. Wir haben auch den eigenen Discord-Server, den ich vorhin schon angesprochen habe, wo ihr einfach mit Leuten aus der Community über die aktuellsten News diskutieren könnt, einfach mit denen schreiben könnt, labern könnt und uns die Fragen der Woche stellen könnt. Habe ich schon gesagt, Podcast mit 5 Sternen bewerten? Habe ich das schon gesagt?
Immer doch.
Dann bewertet den
Podcast. Und nicht nur auf Spotify, wie du gesagt hast, auch gerne auf Apple Podcasts. Ihr könnt es auf Apple Podcasts auch sehr gerne eine richtige geschriebene Bewertung dalassen. Das freut uns immer besonders, wenn ihr sowas dalassen könntet, weil es uns einfach zeigt, dass ihr den Podcast gut findet oder schlecht findet. Je nachdem, wir sind auch offen für konstruktive Kritik. Aber an sich wünsche ich euch erstmal ein schönes Le Mans-Wochenende an alle, die die WEC gerne gucken. Ich werde definitiv reingucken, Samstag 16 Uhr. Ist der Start und Perke, ich habe mir vorgenommen, gerade auch, weil ich jetzt diesen Film Ford vs. Ferrari geguckt habe, definitiv wenigstens den Start zu gucken von Le Mans. Kann ich übrigens allen, die den Film noch nicht geguckt haben, empfehlen. Ist auf Netflix, Ford vs. Ferrari. geht fast 2 Stunden 40, also ist ein langer Film, aber sehr, sehr empfehlenswert.
Mensch, das ist ja schon fast schade, dass ich Samstag 16 Uhr leider nicht kann. Nein, ich kann tatsächlich nicht. Ich bin leider wirklich verhindert.
Fußballtraining, oder? Ja, schade.
Nee, Samstag habe ich kein Training.
Ach so, okay. Na gut. Dann, Perke, bedanke ich mich bei dir für diese wundervolle Episode, auch wenn es ein bisschen technisch basiert war. Aber sie hat sehr, sehr Spaß gemacht, muss ich sagen.
Das
war
auf jeden
Fall der besten Episoden, fand ich, vom Episodengeist her, der mir so gefallen hat.
Ja, also, war schön.
Genau. Na gut, genug gelabert. Wir hören uns. Schönes Le Mans-Wochenende. Haut rein. Bis dahin. Ciao, ciao.
Ciao, ciao.